Davos. Lange sah er zu, wie das Segel größer wurde und versuchte zu entscheiden, ob er leben oder sterben wollte. Der Tod wäre die leichtere Wahl, das wusste er. Dazu brauchte er lediglich in seine Höhle zu kriechen und das Schiff vorbeiziehen zu lassen, dann würde der Tod ihn bald ereilen. Seit Tagen loderte nun das Fieber in ihm, verwandelte seine Eingeweide in braune Suppe und ließ ihn während des unruhigen Schlafes heftig zittern. Jeden Morgen wachte er schwächer auf. »Lange wird es nicht mehr dauern«, redete er sich beständig ein. Wenn ihn das Fieber nicht umbrachte, dann gewiss der Durst. Er hatte kein Süßwasser außer dem wenigen, das sich bei Regen in den Aushöhlungen des Felsens sammelte. Erst vor 3 Tagen, oder waren es schon 4? Auf diesem Felsen konnte man die Tage nur schwer auseinanderhalten, waren seine Tümpel ausgetrocknet, und der Anblick der graugrünen Bucht um ihn herum hatte ihm beinahe mehr Willenskraft abverlangt, als er aufbringen konnte. Wenn er erst einmal begänne, Salzwasser zu trinken, wäre das Ende nah. So viel wusste er. Und trotzdem hätte er fast diesen ersten Schluck genommen. So ausgedörrt war seine Kehle. Ein plötzlicher Schauer hatte ihn gerettet. Inzwischen war er so schwach, dass er lediglich mit geschlossenen Augen und offenem Mund im Regen liegen und das Wasser auf seine aufgeplatzten Lippen und die geschwollene Zunge prasseln lassen konnte. Hinterher fühlte er sich ein wenig gestärkt, und in den Tümpeln und Spalten der Insel hatte es einmal mehr von Leben gewimmelt. Doch das war vor 3 Tagen gewesen, oder vielleicht vor 4, und das meiste Wasser hatte sich mittlerweile verflüchtigt, einiges war verdunstet, den Rest hatte er getrunken. Morgen würde er wieder Schlamm fressen und die feuchten, kalten Steine am Boden der Vertiefungen ablecken. Wenn Fieber und Durst ihn nicht töteten, so würde der Hunger dies erledigen. Die Insel war ein öder Turm, der aus der weiten Blackwater-Bucht aufragte. Bei Ebbe fand er manchmal winzige Krebse auf dem steinigen Strand, wo er nach der Schlacht angespült worden war. Sie kniffen ihm schmerzhaft in die Finger, ehe er sie auf den Steinen zerschlagen und das Fleisch aus den Zangen sowie die Eingeweide aus dem Panzer saugen konnte. Doch mit der Flut verschwand der Strand, und Davos musste auf den Felsen klettern, um nicht abermals in die Bucht getrieben zu werden. Die Spitze des Felsens lag bei Flut etwa 5 Meter über dem Wasser, doch bei rauem Wetter spritzte die Gischt oft wesentlich höher, deshalb blieb er niemals trocken, selbst nicht in seiner Höhle, die eigentlich nur eine Ausbuchtung im Fels unter einem Überhang war. Außer Flechten wuchs nichts auf dem Stein, sogar die Seevögel mieden ihn. Hin und wieder landete eine Möwe auf dem Turm und Davos versuchte, sie zu fangen, doch sie waren zu schnell für ihn und ließen ihn nie auch nur in ihre Nähe. So begann er, Steine nach ihnen zu werfen, allerdings schrien die Vögel, selbst wenn er sie traf, lediglich zornig auf und erhoben sich in die Luft. Von seiner Zuflucht aus waren weitere Felsen in Sicht, ferne Steinspitzen, die höher waren als seine eigene. Der nächstgelegene erhob sich gut 15 Meter aus dem Wasser, schätzte er, obwohl das angesichts der Entfernung nicht ganz leicht war. Der Felsen wurde ständig von einem Schwarm Möwen umkreist, und oft dachte Davos darüber nach, hinüberzuschwimmen und ihre Nester auszurauben. Aber das Wasser war kalt, die Strömungen stark und heimtückisch, und ihm fehlte die Kraft, eine solche Entfernung zu überwinden. Ein solches Unterfangen würde genauso seinen Tod bedeuten wie das Trinken von Salzwasser. Der Herbst in der Meerenge war häufig feucht und regnerisch, daran erinnerte er sich aus früheren Jahren. Solange die Sonne schien, war es tagsüber nicht so schlimm, die Nächte hingegen wurden kühl, und manchmal wehte der Wind kräftig durch die Bucht und trieb weiße Wellenkämme vor sich her, und dann dauerte es nicht lange, bis Davos durchnässt war und zitterte. Fieber und Kälte wechselten sich ab, und daher hatte er auch diesen hartnäckigen, heftigen Husten. Seine Höhle stellte den einzigen Schutz dar, den er hatte, und das war wenig genug. Bei Ebbe wurden Treibholz und verkohlte Trümmerstücke angespült, allerdings hatte Davos keinerlei Möglichkeit, irgendwie Funken zu schlagen und ein Feuer in Gang zu bringen. Einmal hatte er in höchster Verzweiflung 2 Stücke Treibholz aneinander gerieben, doch das Holz war verrottet, und seine Anstrengungen hatten ihm nur Blasen eingetragen. Seine Kleidung war ebenfalls nass, und einen seiner Stiefel hatte er in der Bucht verloren, bevor er hier an Land geworfen worden war. Durst, Hunger, Kälte. Sie waren seine Gefährten, jeden Tag, jede Stunde, und mit der Zeit hatte er begonnen, sie als seine Freunde zu betrachten. Bald würde der eine oder der andere dieser Freunde sich seiner erbarmen und ihn aus diesem endlosen Elend erlösen. Oder vielleicht würde er einfach eines Tages ins Wasser steigen und in Richtung Küste aufbrechen, die irgendwo jenseits des Horizonts im Norden lag. Zum Schwimmen war das bei seiner Schwäche zu weit, doch das machte ihm nichts aus. Davos war immer ein Seemann gewesen, und er beabsichtigte daher, auf See zu sterben. »Die Götter unter dem Wasser warten auf mich«, sagte er sich. »Es ist an der Zeit, dass ich mich zu ihnen begebe.« Jetzt allerdings sah er ein Segel, nur ein Fleck am Horizont, doch es wurde größer. Ein Schiff, wo kein Schiff sein sollte. Er wusste ungefähr, wo sein Felsen lag. Er gehörte zu einer Reihe Berge unter dem Wasser, die sich vom Grund der Blackwater-Bucht erhoben. Der höchste von ihnen ragte 30 Meter aus dem Wasser. Ein weiteres Dutzend brachte es auf 10 bis 20 Meter. Die Seeleute nannten sie die Speere des Königs der Meerjungfrauen und Meerlinge und wussten, dass für jede sichtbare Spitze ein Dutzend weitere dicht unter der Wasseroberfläche lauerten. Jeder Kapitän mit ein wenig Verstand hielt sich aus diesen Gewässern fern. Mit roten Augen betrachtete Davos das Segel und lauschte auf das Knattern des Windes im Tuch. Es kommt hierher. Wenn es nicht bald den Kurs änderte, würde es in Rufweite seiner winzigen Zuflucht vorbeifahren. Das bedeutete Leben, wenn er wollte. Er war sich nicht sicher, ob er das tat. »Warum sollte ich weiterleben?« dachte er, während Tränen ihn blendeten. »Bei den guten Göttern warum? Meine Söhne sind tot. Dale und Allard, Marek und Matt.